Vielen Dank. Er hat sehr schön gespielt. Ingeborg und Willi, ist für mich ein Vorrecht, hier sprechen zu dürfen. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir lieben uns, wir sind in verschiedenen Kreisen zusammen. Ich freue mich, was der Herr durch euch so über die Jahre getan hat, auch wenn man dieses schöne Gebäude, die Gemeinde anschaut, ist die Gnade Gottes drauf. Ich möchte über ein Thema heute sprechen, predigen, über das wir sehr oft so in unseren Seminaren sprechen. Wir halten ja Seminare für Leiter und Pastoren und die sind oft in Problemen drin und wissen nicht, wie sie rauskommen. Und sehr oft heißt die Antwort, 80-90% aller Probleme bei Christen, Pastoren und anderen Christen, haben als Wurzel eine versteckte, meist unbewusste innere Auflehnung gegen Gott, gegen seine Ordnungen. Also die meisten Probleme produzieren wir selber. Probleme, Nöte, Krankheiten, Blockaden sind in der Regel von uns selber produziert. Ist eigentlich tragisch, weil wir die Lösungen und die Angebote Gottes nicht so ernst nehmen. Da wir sehr viel mit Seelsorge zu tun haben, kann ich so sagen, andere Seelsorger auch, behaupten, 80-90% aller Seelsorgeprobleme haben als Hintergrund versteckte Auflehnung gegen Gott, gegen das Leben, gegen die Umstände, gegen Leiter, fast gegen alles. Jesus sagt dazu in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das Joch Jesu ist das Joch des Gehorsams und der Liebe. Er will mit uns in diesem Joch gehen, in diesem Joch von Hingabe, Gehorsam, Unterordnung, Liebe. Und lernt von mir, was sollen wir lernen? Sanftmut und Demut. Er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So wird euer Leben wieder in Ordnung kommen. So wird sich alles zum Guten wenden. Alles. Ist ein gewaltiges Wort. Und das wird an vielen Stellen in der Bibel wiederholt. Immer wieder das Gleiche. Ich nenne ein paar dieser Stellen. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Erhöhen, befördern, Gutes geben, euer Leben wieder auf einen guten Weg bringen. Wer möchte gern, ich stelle eine dumme Frage, wer möchte gern erhöht werden? Ja, also wir alle, braucht gar nicht euch zu melden, ist doch klar. Aber die Bedingung heißt, demütigt euch unter den Herrn. Derek Prinz hat gesagt, der Weg nach oben führt nach unten. Im Großen und Ganzen haben wir eine falsche Vorstellung von Demut. Wir denken, Demut sei irgendetwas Negatives, so halb unterm Teppich leben, ich bin gar nicht mehr recht da und alle hacken auf mir rum oder irgend so etwas. Aber Demut heißt nach biblischen Begriffen, nimm die Ordnungen Gottes wieder ernst. Mach ihn neu zum Herrn deines Lebens. Gehorche und folge ihm. Gehorche und folge nicht deiner Seele, also deinen Gefühlen, deinen Meinungen oder gar dem dummen Gerede anderer Leute oder gar so dem Geist der Welt. Das wäre Hochmut. Der Geist der Welt lebt in Hochmut oder Stolz. Deutschland ist eine besonders stolze Nation. Wir haben Germanenstolz in uns. Der äußert sich in erster Linie darin, dass wir uns nicht bekehren wollen. Also der Stolz heißt in Deutschland, Gott ist mir egal, ich will ihm mein Leben nicht übergeben, ich will es selber in die Hand nehmen. Das ist der deutsche Stolz. Darum sind etwa 97% oder vielleicht sogar mehr aller Deutschen nicht Jesus untergeordnet. Und die Tragik ist, sie leben umsonst. Man muss es mal ganz ernst sagen, sie leben für die Hölle. Sie leben nicht für den Himmel und die Ewigkeit im Himmel. Das ist dieser deutsche Stolz. Und wir haben alle, inklusive mir, der ich jetzt darüber spreche, etwas davon in uns. Aber es muss nicht so bleiben. Dieser Stolz und die Schwester von Stolz ist Rebellion. Die gehen sehr oft ganz eng zusammen. Wenn wir stolz sind, sind wir in der Regel auch rebellisch. Oder wenn wir rebellisch sind, sind wir in der Regel auch stolz. Nochmal, die Welt würde sagen, ich sage mal so mit weltlichen Begriffen, solange wir stolz und rebellisch sind, sind wir ein Verlierer. Dumme Frage, wer möchte ein Verlierer sein? Natürlich niemand. Loser heißt es heute. Niemand möchte ein Loser sein, sondern wir alle wollen geehrt sein, erhoben sein, aufblühen, Lösungen unserer Probleme erfahren. Und Jesus sagt, ich biete euch das an. Nehmt es doch bitte ernst. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, so wird er euch erhöhen. Oder in 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, geht alles in die gleiche Richtung. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also der Demütige lebt unter Gottes Gnade, unter Gottes Gunst, unter Gottes Wohlwollen. Er selber und dann natürlich die Ehe, die Kinder, die Familie bis hinein ins Berufsleben. Oder wir haben sehr oft erlebt, wer sich Rebellion leistet in irgendeiner Art, in seiner Kindheit, dann vielleicht als Jugendlicher und während der Ausbildung und dann wird der Chef, kriegt eine gute Position. Was wird die Folge sein? In der Regel oder fast immer werden seine Mitarbeiter gegen ihn rebellieren, seine Kinder, und es kommt keine Ruhe rein. Das Gleiche trifft für Gemeinden zu, natürlich trifft das für Staatswesen zu. Unser Staatswesen ist erfüllt von Rebellion. Lesen wir täglich in der Zeitung oder sehen es im Fernsehen, eine Partei lehnt sich gegen die andere auf, die Gewerkschaft lehnt sich gegen die Unternehmer auf und die Unternehmer versuchen sich zu wehren, natürlich auch oft mit Rebellion und Stolz. Und so haben wir Riesenprobleme im Volk. Und nun im Leib Christi. Also, dass die Welt so ist, ist nicht unser Bier. Die ist so. Weil die lebt ja nicht unter Jesus. Aber wie sieht's im Leib Christi aus? Gemeinden rebellieren gegen Gemeinden. Nehmen wir an einem Ort wird eine neue Gemeinde gegründet, geboren. Dann gibt es Widerstand von den anderen Gemeinden. Anstatt dieses kleine Baby willkommen zu heißen und Taufgeschenke zu bringen, wird dagegen gekämpft. Und dann liegt von Anfang an keine Gnade drauf, weder auf der neu gegründeten Gemeinde und noch weniger auf denen, die vielleicht schon lange da sind und nun gegen diese Neugründung kämpfen. Viele von uns haben noch nicht erkannt, dass es einen völlig neuen Lebensstil gäbe, angeboten wird. Und dass dieser Lebensstil voller Freude, Gunst, Glück, Gelingen, Wohlergehen ist. weil wir, manche sind wie gefangen, rebellisch sein zu müssen oder stolz oder andere kritisieren zu müssen. Und was wird die Folge sein? Solange wir andere kritisieren, öffentlich oder versteckt, weil Gott schaut ja auch das Herz an, wird es uns nicht gut gehen. Irgendwo wird ein Problem kommen, entweder auf uns selber, wenn wir verheiratet sind, auch auf unsere Ehepartner und auf unsere Kinder. Die ganze Familie wird leiden, wenn einer, vor allem die Väter, in irgendeiner Weise in Rebellion leben oder in Stolz. Die Jünger hatten, kaum waren sie so vielleicht ein, zwei Jahre mit Jesus gelaufen, hatten sie schon das gleiche Problem. Sie haben gleich gefragt, wer ist denn hier der Größte unter uns? Und Jesus hat diese Antwort gegeben, die bis heute gilt, der aller Diener sein möchte. Oder der wie ein Kind sein möchte. Der sich beugt und andere ehren will, andere aufbauen will. Genau genommen hat das Problem schon bei Adam und Eva begonnen. Der Teufel wusste, wo er die zwei packen kann. Er sagt, wenn ihr nicht die Ordnungen Gottes so genau nehmt und nicht so genau dem folgt, was Gott gesagt hat, dann werdet ihr sein wie Gott. Also er hat sie zu diesem Großsein wollen, unabhängig sein wollen, verführt. Und sie sind drauf reingefallen. Und da liegt in uns allen eine Wurzel. Solange, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Da liegt die Wurzel fast aller unserer Probleme. Zugleich, ich will das nicht negativ darstellen, da liegt auch mit diesem Angebot Jesu die Lösung so gut wie aller unserer Lebensprobleme. Wenn wir uns dafür entscheiden, ich will dieses Wesen Jesu annehmen. Es wird sehr deutlich beschrieben in Philipper 2, Vers 3 bis 9. Da wird nochmal dieses Wesen Jesu ganz deutlich dargelegt. Und das gilt uns natürlich. Da heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eigener Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das sollte unser Lebensgrundsatz sein. Ich will andere höher achten als mich selbst. Ganz besonders natürlich meine Vorgesetzten. Auch meine Regierung, auch die Polizei, auch das Finanzamt, also auch die Institutionen, die für Recht und Ordnung sorgen. Ich will innerlich nicht rebellieren. Für meine Pastoren und Leiter. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Jesus hat das vorgelebt. Er hätte viel Grundmöglichkeit gehabt zu sagen, jetzt reicht's, jetzt werde ich Engelscharen herbeibitten, die werden endlich für Ordnung sorgen. Aber dann heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Das sind Worte, die wir so nicht mehr so gebrauchen. Entäußerte sich selbst heißt, er hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich zum Diener. Er hat sich sogar zum Fußabstreifer für alle gemacht. Er hat sich gebeugt unter die gesamte Schuld der Welt. Und er ist unser Vorbild. Wer groß werden will, muss lernen, Diener zu sein. Er muss lernen, jemand zu sein, der andere ehrt und hebt und fördert. Das bedeutet, kein Wort der Kritik oder negatives Reden mehr. Bis hinein in unsere Gedanken, weil Gott schaut ja unser Herz an. Wir waren einmal, das ist schon vielleicht 10, 15 Jahre her, in einer Gemeinde in der Schweiz und haben über das gleiche Thema gesprochen. Ich glaube, damals habe ich noch nicht so deutlich und scharf gesprochen wie heute, weil ich selber noch am Lernen war. Aber wir haben gemerkt, in dieser Gemeinde ist so eine versteckte Form von Rebellion. Und es ging auch nicht voran, obwohl es eine gute Gemeindeleitung war. Wir haben also das Thema so ein bisschen dargelegt und haben dann gesagt, wenn ihr wollt, geht jetzt nach der Predigt oder in nächster Zeit auf den Pastor zu und sagt ihm, ihr wollt ihn ehren, ihr wollt euch ihm unterordnen. Ihr wollt ihn anerkennen in der Art, wie er ist, mit seinen Schwächen und mit seinen Stärken. Und ihr wollt dem Pastor und der Gemeinde dienen. Die Folge war, viele haben das gemacht, etwa 80% sind zur Gemeindeleitung gegangen und haben das bekundet. Auch, ich denke, sogar aus Überzeugung. Die Folge war, von da ab hat sich das Bild der Gemeinde völlig gewandelt, wie wenn du eine neue Gemeinde hättest. Und jeden Sonntag über Jahre haben sich 10 bis 20 Leute bekehrt. Die Gemeinde ist drastisch gewachsen. Also wir haben es in der Hand für unser eigenes Leben, für unsere Gemeinde und unser Umfeld, ob die Gnade Gottes, das Wohlwollen Gottes, das Heil Gottes da drauf fließt oder eben nicht. Und wo immer du heute noch Probleme hast, solltest du oder irgendwelche Nöte in deiner Familie, in deiner Arbeitsstelle oder irgendwo in deinem Umfeld, solltest du fragen, bin ich möglicherweise der Auslöser? Oder hat Gott mir den Schlüssel gegeben für eine Änderung? Ich glaube, meistens heißt die Antwort, ja, so ist es. Du hast den Schlüssel. Wir wollen uns ein bisschen angucken. Nee, ich füge noch was davor. Manche sind stolz, weil sie, es würde auf mich zutreffen, die zu wenig Liebe und Annahme in der Kindheit bekommen haben, entscheiden sich für Stolz. Und zwar insofern, also die haben zu wenig Wertschätzung und Liebe bekommen als Kind, dann haben sie zu sich selber gesagt, ich werde es mal viel besser machen, ich werde gut sein und stark sein, ich werde es euch allen beweisen und so ähnlich. Und sie haben sich für Selbsterlösung oder selbst das Leben in die Hand nehmen entschieden. Und das ist Stolz. Jesus sagt dazu, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das wäre Demut. Alles durch und aus Jesus. Andere sind stolz, weil es schon in der Familie liegt. Besonders so angesehenere Familien haben einen Familienstolz. Das ist wie ein Erbe und man muss diesen Erwartungen der Familie gerecht werden, statt den Erwartungen Jesu. Und in der Regel ist das Stolz oder auch Rebellion. Und manche haben sich für so etwas entschieden und haben einen Geist des Stolzes oder der Rebellion in sich. Die können nicht anders, die müssen immer so nicht, mit mir nicht, ich lehne mich auf, das kann ich so nicht sehen, mir stinkt's, müssen die immer denken und sagen. Einmal kam eine Frau auf einer Konferenz auf mich zu und sagt, bitte bet mal für meine Ehe scheint auseinanderzubrechen. Und es geht vorn und hinten nicht mehr, wir müssen uns immer streiten. Und ich hatte so einen starken Eindruck, es liegt an ihr selber und sie ist eine Frau mit einer Grundrebellion. Also die hat immer dies so nicht, mit mir nicht, ich mache das anders, ich weiß es besser. Da habe ich ihr das auf den Kopf zugesagt. Ich schätze, du hast einen Geist der Rebellion in dir. Kann ich mit dir beten? Sie war sehr wütend und ist wütend weggegangen. Wollte sie nicht hören. Am nächsten Tag kam sie wieder und hat überlegt, das stimmt, ich habe das. Ich muss immer wieder mich auflehnen, ärgern, kritisieren, kämpfen und ich will das loswerden. Dann habe ich für sie gebetet. Wir haben den Geist der Rebellion gebunden und für diesen sanftmütigen, liebevollen Geist gebetet. Und etwa 1-2 Jahre später kam sie auf mich zu und hat gesagt, das Gebet von damals hat mein Leben völlig verändert. Und seither habe ich eine gute Ehe und alle Dinge laufen weich und gut. Stolz sein heißt, grob gesagt, ich mache selber, ich bestimme selber, ich ordne mein Leben so, wie ich mir das vorstelle. Also unabhängig sein von Gott und auch von Autoritäten und Ordnungen. Weltlichen oder gemeindlichen Ordnungen. Statt mich unter andere zu beugen, andere ehren, andere fördern, andere aufbauen, schauen, dass sie aufblühen, besser werden, als ich selber bin, das wäre Demut. Und indem ich das tue, fasst Gott unter mich und hebt mich hoch. Stolz heißt auch, Autoritäten über mir nicht richtig anerkennen. Also möglicherweise erkenne ich sie an, solange sie sich so verhalten, wie ich mir das vorstelle. Aber wehe, wenn sie sich anders verhalten. Und zwar gegen menschliche Autoritäten, aber auch gegen Gott. Sehr oft hören wir in der Seelsorge diese Anklage, wie kann Gott das zulassen? Warum ist das und das in meinem Leben passiert? Es ist diese Auflehnung gegen Gott. Oder den Weg, den Gott uns führt, nicht voll anerkennen. Gott führt auch durch tiefe Täler. Gott lässt Probleme und Nöte zu. Nicht um uns zu strafen, sondern damit wir in diesem tiefen Tal eine Lebenskorrektur vornehmen. Dass wir belehrbar sind, weil solange es uns gut geht, sind wir so gut wie nicht belehrbar. Oder ich kann es anders sagen, stolze Leute sind so gut wie nicht belehrbar. Denen sagst du was und sie sagen ja, aber. Fast immer. Und ist eine Tragik. Die wollen das gar nicht und sie merken gar nicht, dass sie in erster Linie gegen sich selber arbeiten und an ihrem Nichtwohlsein selbst schuldig sind. Das geht in den Finanzbereich, das Nichtwohlsein, das geht in den Beziehungsbereich, in sehr viele körperliche Bereiche. Zum Beispiel auf einer Konferenz kam ein Mann zu uns und sagt, ich habe gewaltige Rückenschmerzen und einen Bandscheibenvorfall und habe auch schon einen Operationstermin vor mir, aber nun kam gerade die Konferenz und ich bitte Sie, könnten Sie für mich beten? Wie gesagt, ja, wir wollen gerne beten, aber wir haben vorher ein paar kleine Fragen. Bist du vielleicht unbeugsam, hart, stolz, rechthaberisch, stur? Und er konnte das alles nicht erkennen. Aber seine Frau, die hat immer genickt bei jedem Wort. Ja, man muss es selber erkennen, sonst hat es keinen Wert. Weil sonst wird man es vielleicht ja sagen, nur weil es eben jetzt gesagt wird. Aber es verändert ja nicht das Herz. Dann haben wir gesagt, gut, geh noch mal nach Hause, komm morgen noch mal. Vielleicht wird es dir klar. Wir haben gebetet, dass Gott zu ihm redet. Am nächsten Tag kam er und sagt, ihr habt mit jedem Wort, was ihr gesagt habt, recht gehabt. Ich bin völlig herrschsüchtig, eigenwillig, stur, rechthaberisch. Und es tut mir von Herzen leid. Ich habe auch schon meine Frau um Vergebung gebeten und meine Kinder. Und wenn jemand sich so äußert, dann kannst du fast beten, was du willst. Du kriegst alles. Ja. Weil Gott hat bei dem Mann bestimmt 10 oder mehr Jahre gewartet, dass er in diese neue Haltung hineinkommt. Und dann sagt Gott natürlich, endlich hat er es verstanden, ich will ihn sofort belohnen. Und wir haben 1-2 Minuten um Heilung gebetet und der Rücken war völlig geheilt. Schmerzfrei, Bandscheiben, alles in Ordnung. Und in Deutschland, vielleicht wisst ihr das, leiden etwa 60% aller Leute irgendwie an Rückenproblemen. Manche mehr, manche weniger. Man kann sich dann ein bisschen arrangieren und kommt damit zurecht. Und morgens, wenn man aufsteht, muss man sich erst mal wieder zurechtrichten, dass man einigermaßen gerade stehen kann und so. Aber Gott will uns heilen, unser ganzes Volk befreien. Ich glaube, dass wir vor einer geistlichen Wende stehen. Und die wird mit Demut in Verbindung stehen. Wir werden uns demütigen, unser deutsches Volk. Also Stolz ist kurz gesagt, leben nicht völlig nach den Ordnungen Gottes, sondern nach meinen Meinungen und Vorstellungen. Und manche brauchen Offenbarungen, wo sie stolz sind. Oder sie brauchen ganz gute Freunde, zu denen sie sagen können, wenn du irgendwas an Stolz, Auflehnung, Widerspenstigkeit, Unbelehrbarkeit, Eigenwilligkeit bei mir siehst, darfst du mir das sagen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das zu jemandem sagt? Eurer Ehefrau oder einem guten Freund? Weil andere um uns herum sehen das in der Regel oder sie spüren es. Da kommt mir doch immer so ein versteckter Widerstand entgegen. Oder eine Besserwisserei oder eine Unbelehrbarkeit. Die spüren das. Wenn wir anderen erlauben, das zu sagen, das würde zu unserem Heil dienen. Stolz und Rebellion gibt es nun in sehr vielen Varianten. Also die Hauptsünde ist Stolz und gibt es nun in vielen Varianten. Zum Beispiel undankbar sein. Uns geht es doch in Deutschland extrem gut, oder? Müsst ihr mal nach Russland oder nach Afrika fahren, dann kommt ihr demütig und dankbar zurück. Ja, aber wir sind im Großen und Ganzen, sind wir dankbar? Also als deutsches Volk schon gar nicht, das liest man jeden Tag in der Zeitung. Aber nun wir selber. Weil dankbar bringt uns schon mal so wie, damit kommen wir auf einen neuen Weg mit Gott. Und wenn wir uns dann noch demütigen, dann kommt Gnade. Also Dankbarkeit bringt uns schon mal aus diesem Feld raus, wo wir eigentlich ungöttlich leben. Bringt uns auf guten, neutralen Boden. Das ist Dankbarkeit. Und wenn wir dann noch sagen, ich will dienen, ich will andere heben, ich will andere fördern, ich will mich unter Autoritäten stellen, ich will Ja sagen, dann kommt Gnade. Also Stolz zum Beispiel, wir halten an alten Verletzungen fest, ich will nicht ganz vergeben. Oder ich lebe in Selbstüberschätzung. Oder ich bin innen drin unzufrieden gegen Gott oder gegen Menschen, es müsste doch anders laufen. Oder ich lebe distanziert, zeige die kalte Schulter, ich lasse nicht an mein Herz rankommen, wäre stolz. Oder ich bin nicht bereit, mich wirklich tiefgehend zu ändern, wäre auch stolz. Oder wir leben selbstzentriert, wir selber sind so der Mittelpunkt, um den sich alles drehen soll. Oder wir pochen auf unser Recht, wollen nicht nachgeben. Jesus hat auf alle Rechte verzichtet. Er hätte Recht gehabt, sich zu wehren und zu sagen, wo die Grenzen sind. Aber er hat auf alles verzichtet. Oder wir wollen das letzte Wort haben. Wir wollen alles besser wissen. Wir beurteilen und kritisieren, alles Varianten von Stolz. Wir sind beherrscht von Ungeduld. Es muss nach unseren Vorstellungen und Zeitplänen gehen. Oder wir können unseren Mangel, unsere Bedürftigkeit nicht zugeben. Wir können unsere Knie nicht beugen. Also das mit den Rückenproblemen geht ähnlich mit den Knieproblemen. Viele Menschen haben Knieprobleme, weil sie sich nicht beugen wollen, innerlich und äußerlich. Oder wir leben auf Menschen bezogen, anstatt auf Gott bezogen. Ist auch stolz. Wir sind hartherzig, empfindlich. Rundum, solange wir stolz und rebellisch sind, leben wir verkehrt. Vielleicht ein paar Worte zu Rebellion. Heißt, ich habe im Großen und Ganzen ein inneres Nein in mir. Mit mir nicht. Ich stimme nicht einfach zu. So nicht. Ich beuge mich nicht. Ich gehe meine eigenen Wege. Ich sage sehr oft, ja, aber das wäre Rebellion. Gibt's auch wieder in sehr vielen Varianten. Vielleicht kurz ein paar biblische Beispiele. Eins der schönsten ist die Geschichte von Josef. Josef war ein stolzer Junge, war vielleicht so der Lieblingssohn von Papa Jakob und geschmückt mit einem besonders schönen Kleid, während die Brüder die Schafe hüten mussten, war er mehr daheim bei Mama und Papa und dann kam er mit großen Sprüchen daher und die Brüder konnten das nicht mehr ertragen. Und dann begann diese Lebensschule der Demut bei Josef. Und er ist so wie ein Vorläufer von Jesus. Er hat diese Schule total bestanden, bis in alle Einzelheiten hinein. Er hat Potiphar, seinem Herrn, er war Sklave bei Potiphar, hat ihm gedient. Er hat ihn geehrt, er hat für sein Haus geschaut und alles zum Besten gemacht. Er war unverführbar von Frau Potiphar. Er kam unrechtmäßigerweise ins Gefängnis. Er hat dem Gefängnisdirektor gedient. Er hat dem Mundschenk und dem Bäcker gedient. Er hat gedient, gedient und sich gebeugt. Und dann kam er von einem Tag zum anderen, kam diese Erhöhung. Aus dem Gefängnis raus an den Königshof von Pharao. Und er wurde zum zweitgrößten Mann, Premierminister oder so etwas in Ägypten. Und als seine Brüder kamen, hätte er sich rächen können. Und er hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut und richtig gelaufen. Ihr seid nicht schuldig. Gott hat alles gut gemacht. Er hat sich immer gebeugt. Und so gibt es verschiedene Beispiele in der Bibel von Personen, die das gut geschafft haben, sich zu beugen. David ist ein gutes Beispiel dafür. Und dann gibt es andere, die es absolut nicht geschafft haben und denen es schlecht ging. König Usia war ein guter König, hat alles recht gemacht. Aber so im Alter hat er plötzlich gesagt, sollen da bloß die Priester räuchern am Altar, das kann ich auch. Und hat sich das rausgenommen und sofort hat er Aussatz bekommen und ist kurz drauf gestorben. Also manchmal straft Gott den Stolz gleich. In der Regel führt er uns oder lässt er Probleme in unserem Leben zu. In der Hoffnung, dass wir in diesen Problemen umkehren und neu fragen, Herr, was ist auf deinem Herzen? Oder noch drastischer, Absalom hat gegen seinen Vater David rebelliert und hat neben dem Königreich Davids ein kleines eigenes Königreich aufbauen wollen. Überlegt mal, wollt ihr, manche von euch, ein kleines Königreichlein aufbauen, so nebenbei in eurer Firma oder da so Getreue um euch sammeln, das hat Absalom gemacht. Und kurz drauf wisst ihr, wie das ausgegangen ist. Es hat ihm den Tod gebracht. Das ging so schnell. Und während Absalom so wie als Pseudokönig in Jerusalem eingezogen ist, ist David wie ein Hund aus der Stadt geschlichen. Da kam noch so ein böser Mann, Schimei, der hat geflucht und Steine und Dreck geworfen. Und David hat gesagt, seine Männer haben gesagt, sollen wir ihn einen Kopf kürzer machen? Der hat gesagt, lasst ihn. Das ist jetzt die Zeit der Demut, sage ich mit meinen Worten. Gott hat es ihm erlaubt. Und hinterher, er wurde dann wieder König, Absalom war tot, David kam mehr zu Ehren, dann musste Schimei kommen und sich gewaltig entschuldigen. Und David hat ihn begnadigt. Also die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Die Frage ist, wollen wir wirklich raus? Frage an jeden Einzelnen. Genau genommen müsste die Frage heißen, willst du so dumm sein und weiter falsch leben? Und jeder wird sagen, natürlich nicht. Oder? Ich erlaube mir mein Stolz nicht mehr. Es kann sein, dass du deinen Stolz oder deine Rebellion gar nicht selber erkennst. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du es zu deinen Freunden, ihr dürft es mir zeigen, dürft mich ermahnen, und ich bin immer dankbar, wenn ihr mich ermahnt. Also dann könnte man nämlich sagen, wenn jemand sagt, ich sehe in dir ziemlich viel Stolz, du bist so rechthaberisch und du lässt dir nichts sagen, dann könnte man sich wehren und sagen, du spinnst wohl, guck doch bei dir selber und so. Oder man kann sagen, danke, dass du mir das sagst. Ich will mich wirklich ändern. Also die eine Form, ich erlaube es Freunden. Und die zweite Form, Herr, ich bitte dich, zeig mir, wo das sitzt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Und ich will nicht nur gerade so meinen Stolz und meine Rebellion korrigieren, sondern ich will noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist der Plan Gottes in unserer Zeit für den Leib Christi. Also ich glaube, dass Gott geradezu richtiggehend in Deutschland darauf wartet, dass wir aus diesem Stolz und Rebellion rausgehen, richtig Buße tun, uns ändern, Diener werden, demütig sind, andere höher achten. Und dann sagt er so, und nun tritt ein in Liebe und Einheit. Werde ein Mann der Liebe, der Versöhnung und der Einheit. Und indem du das tust, werde ich, Gott, der Vater, Jesus und der Heilige Geist in dein Leben kommen und meine Herrlichkeit wird sich ausbreiten. Und von da ab übernehme ich das Ruder. Und du wirst Dinge erleben, die du dir nicht vorstellen kannst. Du persönlich, ihr als Gemeinde, und ich sage das zu Deutschland. Wir glauben, dass Gott Deutschland in diese neue Haltung von Versöhnung, Demut, Liebe, Einheit führen wird und dass seine Herrlichkeit in unser Land zurückkommt. Und wenn die Herrlichkeit kommt, dann passieren die Dinge wie von alleine. Dann bekehren sich die Leute, dann haben sie Sündenerkenntnis, dann werden sie geheilt, dann strömen sie in die Stadien, so wie jetzt. Dann jubeln sie auf den Straßen für Jesus, so wie jetzt für Fußball. Und das steht unserem Land bevor. Und wo beginnt es? Wo beginnt es? Sagt mal laut. Ja, bei mir. Nicht einmal bei uns können wir uns wieder hinter kollektiven Antworten verstecken, sondern bei mir. Und ich sage das nicht, bitte versteht das richtig, um euch weder zu belehren noch zu bedrohen oder irgend so etwas. Ich sage das, weil Gott euer Leben ändern will und Gnade ausgießen will und euch erhöhen will und euch zum Segensbringer und zum Versöhner und zu jemand zu machen, durch den Herrlichkeit Gottes zurückkehrt. Das große Ziel ist Gott in unserer Mitte. Wir sind gar nicht so wichtig. Er nimmt den ersten Platz wieder ein. Er ist wichtig. Indem wir das mal erkannt haben, werden wir unser ganzes Denken, unser Reden, unser Handeln völlig ändern. Es geht um ihn. Es geht um seine Ordnungen. Noch ganz kurz. Nehmen wir an, wir haben das erkannt, dass wir falsch gelebt haben, dass wir in diesem Stolz und Rebellion gelebt haben, dass wir diese Worte von Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, nicht richtig verstanden oder ernst genommen haben. Dann, wie gehen die Schritte raus? Der erste Schritt ist vielleicht der schwerste, der heißt, ich gebe zu, ich habe falsch gelebt. Ich gebe zu, ich bin verseucht von Stolz und Rebellion. Mehr oder weniger. Es zieht sich in alles Mögliche hinein. In meine Sprache, in mein Denken, in mein Handeln, in mein Leben im, in der Geschäftswelt, im Arbeitsleben, in meinen Gemeindevorstellungen, in meine Familie, überall zieht sich das hinein und hat mich verseucht. Ich gebe das zu. Das ist vielleicht der schwerste Punkt. Der zweite Punkt heißt, die Wurzel von dem ist ja sehr oft der Mangel. Mangel, Wertmangel, Liebesmangel und so weiter. Das sitzt da unten drunter. Dass ich dann sage, ich vergebe denen, die mich nicht genügend geliebt haben, die mir zu wenig innere Substanz oder Urvertrauen, innere Liebe vermittelt haben, in der Regel Eltern. Und dann auch später andere um euch herum, Ehepartner und auch die Kinder. Ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Aber der Hauptschritt, und ich bitte um Vergebung, dass ich auf den Liebesmangel völlig falsch reagiert habe. Sich ein falsches Lebenskonzept gewählt habe. Das Lebenskonzept von Stolz und Rebellion. In der Regel unbewusst. Das wäre der zweite Punkt. Also das, ich bitte um Vergebung. Ich bekenne mich als schuldig. Das ist ein sehr schöner Punkt, oder? Das können nicht Christen nicht, das können nur wir. Wir können 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, so ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht und reinigt euch von dieser Ungerechtigkeit. Jetzt der dritte Punkt, ist besonders schön, auch wieder nur für Christen. Ich bringe mein falsch gelebtes Leben, meinen Stolz und meine Rebellion unter das Kreuz und bitte dich, Jesus, lass es sterben. Kennt ihr den Satz? Das ist der Satz, den wir tausende Mal sagen werden müssen. Das ist auch Demut, dass wir sagen, ja, das sitzt alles, ich habe falsch gelebt, in meinem Denken, in meinem Verhalten sitzt so viel Verkehrtes, ich bringe das aber unter das Kreuz, es soll und es darf und soll und muss sterben. Bitte, Jesus, lass es sterben. Das können wir nicht selber machen. Er ist der Herr über Leben und Tod, auch da innen. Aber wir müssen es hinbringen. Es marschiert nicht alleine zum Kreuz. Wir müssen es aussprechen. Manches sagen wir 10-mal und es ist schon tot. Anderes sagen wir 100 oder 1000-mal, bis es völlig tot ist. Und dann kommt der nächste Schritt. Jesus, gib mir dein Wesen, dein Denken, deinen Geist, deine Liebe, deine Freundlichkeit, deine Demut. Lernt von mir. Ich bin von Herzen demütig, sanftmütig. Deine Sanftmut. Also auch etwas, was wir von Natur aus nicht haben, was aber mit Jesus in uns reinkommt, wenn der Platz frei ist, wenn der Platz von Stolz und Rebellion besetzt ist, kann seine Demut und Sanftmut uns gar nicht füllen. Ist doch eigentlich auch wieder logisch, oder? Ja. Und dann vielleicht noch einen weiteren Punkt. Gib mir so wie ein völlig neues Verhalten. Eine neue Freundlichkeit, eine neue Beugsamkeit, eine neue Sanftmut. Gib mir alles, was ich vorher nicht hatte. Ich will es gebrauchen, dass dein Reich gebaut wird. Es geht ja nicht nur um mich, es geht um ihn und um sein Reich. Ich will deine Eigenschaften einsetzen, dass die Gemeinde wächst. Dass ich so in meiner Umgebung auftrete, dass die Heiden sagen, was hast du? Ich möchte auch so sein wie du. Oder du hast etwas Besonderes, sag mir dein Geheimnis. Weil sie Jesus und sein Wesen in uns sehen. Das wäre so das Ziel. Und wenn wir so in dieser Haltung sein Reich bauen, als Demütige, als Liebevolle, als Versöhnte, sagt Jesus, unter den Umständen fühle ich mich so wohl bei euch, ich will kommen und unter euch wohnen und meine Herrlichkeit bringen. Und ich werde Deutschland erwecken, nicht ihr, ich werde das tun. Aber ich brauche diesen Boden, wo ich wohnen kann. Eure Herzen, eure Gemeinden, wo einfach dieser wunderbare Geist der Liebe und der Einheit da ist. Gut, ich habe, ist eins meiner Lieblingsthemen, ist komprimiert gebracht. könnte euch viel noch dazu ausführen. Ich möchte zum Schluss mal einfach die Gemeinde euch fragen, was denkt ihr dazu? Wollt ihr das? Mhm. Habt ihr das gelebt bisher? Teilweise, richtig, ja. Also bestimmt teilweise. Aber das reicht noch nicht. Und für den Teil sind wir sehr dankbar, sonst würdet ihr auch gar nicht hier sitzen. Und da sind wir sehr dankbar. Aber wir wollen in diese Fülle hinein. Ich möchte zwei kleine Schritte tun. Einmal möchte ich fragen, wer hat deutlich erkannt, ich habe falsch gelebt? Und ich will mich ändern. Ich muss mich ändern. Ich bin doch nicht so dumm und lebe gegen mich. Okay, gut. Wer von euch, die gerade den Arm gehoben haben, wer mag sogar, ich möchte ein oder zwei Personen vorrufen, die das beispielhaft bekennen. Also ihr falsch gelebtes Leben und das Raustreten. Wer wäre so mutig, das am Mikrofon zu tun? Ich will nicht den Willi. Der Willi ist einer, der immer gleich. Ich weiß von anderen Seminaren, er meldet sich immer gleich. Das ist eins seiner Vorteile. Bitte? Ja, bitte? Bitte ans Mikrofon. Zwei Personen, fertig.
Ja, du wolltest ja vorrufen und ich bin selber vorgegangen. Das hätte ich nicht sollen, gell? Ja, ich habe es schon längere Zeit erkannt. Also meinen Mann habe ich immer sehr verurteilt. Unsere ersten 4 Ehejahre, das war wirklich grässlich. Ich war sehr, sehr stolz. Ich habe mir eingebildet, ich sei besser wie er. Und immer innerlich habe ich diese Haltung ihm gegenüber gehabt. Also vor einem Jahr habe ich das ganz klar erkannt. Jetzt gerade bin ich dabei zu lernen gegenüber anderen Konfessionen. Also ich habe eine Freundin, die kommt aus einer ganz engen Gemeinde. Und ich habe auch immer zu Hause zu meinem Mann gesagt, die denkt so, das ist so furchtbar und die macht es so und so und so. Und ständig kam dieses Negativreden aus meinem Mund raus. Ja, also mich hat es jetzt sehr angesprochen. Und ich denke, es ist Zeit, eine andere Haltung
anzuziehen. Ja, jetzt überlegst du mal, wie das praktisch geht. Vielleicht nimmst du dir die Kassette, hörst sie 2-3 Mal, gibst sie deinem Mann, hört sie auch. Und dann müsst ihr miteinander entscheiden, wie geht das? Wie geht das neue, das eigentliche, richtige Leben?
Ja, zu Gott habe ich gesagt, die letzten Tage, er soll mich operieren. Er wird schon tun.
Ja, aber es geht ja um das Herz. Es geht ja um innen. Bitte. Ja, es geht um Entscheidungen. Mhm.
Ich komme gerade frisch von einer Lehrerfortbildung und war eine ganze Woche nur mit Lehrern zusammen. Und so meine Gedanken wären, also heute Morgen waren schon, als es anfing, also wenn da ein Aufruf ist, dann gehe ich da sofort nach vorne. Ich habe mir natürlich vorgestellt, dass da noch mehr vorstehen würden, weil ich so den Gedanken hatte, das, was mich so abgestoßen hat, die Woche, so kritisieren und ich weiß es besser und ich bin ja hier der Tollste, dass ich das im Grunde in mir drin schon auch habe. Und ich hatte so die Gedanken gehabt, ja, dieses Humanismus-Denken, dass das eben doch, wenn ich ehrlich bin, in mir doch irgendwo noch tief drin steckt. Ja. Und
ich will da raus, oder?
Das, wie bitte?
Ich tue alles, um da rauszukommen.
Genau.
Ja. Okay, gut, dass du das so gesagt hast. Vielen Dank. Ich gebe zu, wenn man Lehrer ist und in so einer Umgebung ist, wo Rebellion und Kritik und all das das Normale ist, dass es nicht einfach ist, wie in einem anderen Geist zu leben. Und dennoch ist es möglich, wenn Jesus so stark in uns ist. Lies 10, 20, 30 Mal diese Worte aus Philipper 2, Vers 3 bis 9. Verinnerliche die in dir, dass sie dein ganzes Denken und dein Herz verändern. Ich mache euch einen Vorschlag als Gemeinde. Darf ich, Willi? Ja. Wir Deutsche haben leider diesen rebellischen stolzen Geist im Großen und Ganzen alle irgendwo in uns. Und ich denke, wir gehen mal alle auf die Knie vor Gott und bitten ihn um Vergebung. Und damit bitten wir zugleich, dass diese Gemeinde wie unter einen neuen, sanftmütigen, demütigen Geist kommt. Gut. Soweit ihr könnt. Wer nicht knien kann, aus gesundheitlichen Gründen, kann auch sitzen bleiben. Es ist diese Haltung vor Gott. Herr, wir beugen uns. Wir demonstrieren vor dir. Es geht um diese vollständig neue, gebeugte Haltung vor dir und vor Gott und vor Menschen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass Jesus unser Vorbild ist und dass du uns diesen Ausweg angeboten hast, dass du denen Gnade geben wirst, die sich demütigen, dass du die Demütigen erhöhen wirst, auch ihre Gebete erhörst. Ich danke dir, Herr, dass wir als Gemeinde nochmal in eine neue tiefe Dimension von Demut und Sanftmut hineinkommen dürfen. Und wir geben diese falschen Haltungen, denen wir so oft drin waren, jetzt global miteinander, besonders bezogen auf diese Gemeinde, unter dein Kreuz in den Tod. Bitte, Jesus, lass in einzelnen Menschen und hier in der ganzen Gemeinde etwas entsterben, was gegen uns gearbeitet hat, was Gemeindewachstum verhindert hat, wo die Gnade einfach nicht voll da war. Herr, wir bringen das unter dein Kreuz und wir holen von dir diese neue Haltung, diese göttliche Bereitschaft zu dienen, andere höher zu achten als uns selbst, diese Bereitschaft, immer positiv, aufbauend, dankbar zu sein. Wir holen die bei dir. Wir haben die nicht in uns. Gepaart mit Liebe, die vom Vater kommt. Ich danke dir, Herr, dass ich diese Gemeinde segnen darf. Es ist ein Vorrecht, euch segnen zu dürfen, dass etwas völlig Neues hier in diesem Zentrum beginnt. Etwas völlig Neues, dass ihr als Gemeinde eine Dienergemeinde seid. Sie einander dient, dass er der Welt dient, dass er dem Reich Gottes dient, dass sie aufbauend, fördernd wirkt. Und im Namen Jesu entmachte ich jeden kritischen, stolzen, rebellischen Geist, der sich da noch versteckt halten will. Der Teufel versucht immer besonders in die Gemeinden hineinzukommen. Und ich gebiete, dass alle diese Geister die Gemeinde wieder verlassen müssen. Und dieser sanftmütige, demütige Geist von dir, Jesus, hier die Gemeinde bestimmt. Ich danke dir, dass so viel Bereitschaft da ist, sich zu demütigen. Zugleich wollen wir dir Dank sagen. Es ist eine Gnade, dass wir uns demütigen dürfen, dass dieser göttliche Ausweg angeboten ist. Und wir nehmen ihn richtig gern an. Und viele von euch haben vielleicht heute beschlossen, ich will noch einmal neu beginnen zu leben. Und ich segne diesen Beschluss, dass der Heilige Geist euch darin führt, dass ihr versteht, was das heißt und wie ihr das praktisch umsetzt. Ich segne eure Ehen, eure Familien, eure Sprache, euer Denken, dass da Sanftmut und Demut hineinkommt. Amen.